Digitales Deutschland Decides the Future Podcast von Rebecca Friedrich.
Ich grüße Sie. Unser heutiges Thema befasst sich mit autonomen Fluggeräten. Über Telefon zu uns geschaltet sind Holger Neufeld, Experte für Air Traffic Management, sowie Michael Kelber, Experte für Kryptographie und Schlüsselmanagement. Zu den Trends in der urbanen Mobilität der Zukunft zählen neben E-Fahrzeugen und Carsharing-Konzepten auch autonomes Fahren. Es gibt aber auch Entwicklungen im öffentlichen Personennahverkehr. Flugtaxis eröffnen ganz neue Wege. Über 100 Projekte weltweit arbeiten derzeit an Prototypen. 2021 sollen in Singapur erste kommerzielle Flüge mit Flugtaxis angeboten werden. Die Bundesregierung hatte erst im Mai einen Aktionsplan für Drohnen und Flugtaxis aufgesetzt. Mit dieser rasanten Entwicklung von autonomen, aber auch teilautonomen Fluggeräten wird sich der Luftraum bald noch mehr füllen. Holger, wie sehen denn aktuell die Rahmenbedingungen für autonomes Fliegen aus?
Ja, grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass autonomes Fliegen ja bedeutet, dass sie letztendlich die gleichen Sicherheitsanforderungen herrschen wie im normalen Luftverkehr auch. Genauso wenig sollen da Unfälle passieren. Das wünscht man sich natürlich nicht. Das heißt, sind erstmal die gesamten Randbedingungen, die für den normalen Luftverkehr gelten, in der Hinsicht auch gegeben. Gleichzeitig will man natürlich autonom fliegen. Das heißt, sämtliche Funktionen müssen wenn möglich irgendwie an Bord untergebracht werden. Das bedeutet aber Gewicht, das bedeutet Stromverbrauch und das bedeutet Platz. Und all das hat man eigentlich nicht in großem Maße zur Verfügung an Bord autonomer Flugzeuge. Und deswegen wird es da Diskussionen darüber geben oder gibt es derzeit, wie man die Funktionen so teilt, dass ein Teil autonom an Bord stattfinden kann und ein Teil am Boden unterstützend wirkt.
Aktuell wird der Flugverkehr ja von der deutschen Flugsicherung kontrolliert. Wird diese auch für die Flugsicherung autonomer und teilautonomer Fluggeräte verantwortlich sein?
In erster Linie zumindest erstmal nicht. Die Flugsicherung überwacht den Flugverkehr und stellt dabei sicher, dass Flugzeuge sich nicht zu nahe kommen, dass eine sogenannte Staffelung eingehalten werden kann. Es gibt bestimmte Sicherheits- und Abstandsregeln dazu. Es gibt bodengestützte Sensoren, Radare und Multilaterationssysteme und andere Dinge zur Ortung von Flugzeugen durch die Luftflugsicherung. Ähnliches müsste dann auch für Air-Taxis auch eingeführt werden. Nur, dass die halt nicht im normalen Luftverkehr mitschwimmen. Die werden also nicht in den gleichen Höhenbändern, in den großen Höhen fliegen wie Flugzeuge. Die werden sich vor allen Dingen auch in urbanen Gebieten bewegen und dort herrschen ganz bestimmte Ausbreitungsbedingungen aufgrund für elektromagnetische Wellen, aufgrund der engen Innenstädte beispielsweise, wird sich da eine radarbasierte Ortung so einfach nicht machen lassen. Da ist noch einiges zu tun und man wird vor allen Dingen dann auf die Kooperation zwischen den verschiedenen Fluggeräten rechnen müssen. Sprich, die Fluggeräte müssen Bordgeräte haben, die miteinander kommunizieren und mit Servicezentrale oder Luftverkehrskontrolle für Flugtaxis sprechen. Das muss nicht die Flugsicherung sein, diese Rolle hat sie derzeit noch nicht. Das kann auch eine eigene Organisation werden oder es kann auch ein Servicebetreiber werden, so wie eine Taxizentrale heute auch Taxen organisiert. Das Ganze wird noch zu diskutieren sein.
Und wann ist mit ersten Entscheidungen in diesem Bereich zu rechnen?
Wird mit Hochdruck dran gearbeitet. Die Europäische Flugsicherungsbehörde EASA hat da schon einiges vorgearbeitet und arbeitet intensiv dran. Wir rechnen eigentlich damit, dass irgendwann im Laufe nächsten Jahres da schon erste Regelungen da sind. Die werden natürlich immer weiter verfeinert. Das ist ganz interessant, dass die da eigentlich Neuland betreten wollen und müssen, weil sich autonome Fluggeräte halt anders verhalten, schnelle Flugzeuge, aber die Randbedingungen die gleichen sind. Man will genauso genau wieder auf Kollisionsvermeidung hin, man will das Ganze koordinieren. Jetzt habe ich keinen Piloten an Bord, jetzt muss ich also zusehen, dass der Passagier, wenn es dann ein Flugtaxi ist, sich da an irgendwen wenden kann, wenn es mal ein Problem geben sollte, sprich dem Passagier wird schlecht oder er möchte eine Routenänderung haben oder irgendetwas, da muss er sich an irgendwen wenden können. Analog zu dem Notrufknopf in einem Fahrstuhl muss er dann eine Taxizentrale anrufen können, die dann irgendetwas tut. Zum Beispiel das Flugtaxi am nächsten Landeplatz landen. Und dafür brauchen wir natürlich eine irgendwie geartete, funktionssichere und abhörsichere Datenübertragung.
Das ist ein super Stichwort. Wie wird in diesem Bereich denn eine abhörsichere Datenübertragung gewährleistet? Ich als Nutzer eines Flugtaxis beispielsweise möchte ja nicht, dass Cyberkriminelle Zugriffe auf die Daten oder auf die Kommunikation erhalten und das Gerät hacken.
Also generell ist es ein Anwendungsbereich, wie wir vergleichsweise auch viele andere kennen. Das heißt, ich würde es einfach mal als kritische Infrastruktur bezeichnen wollen. Das heißt, wie im Bereich Bahnen oder im normalen Flugverkehr, wie Holger gesagt hat, oder auch im Bereich Verteidigung oder, gibt es einen sehr hohen Bedarf, Kommunikation zu schützen. Und das trifft in diesem Fall, und je autonomer, desto mehr, wie Holger gesagt hat, dann umso mehr zu. Generell gibt es zwei wichtige Perspektiven, sage ich mal. Die eine Perspektive ist, man guckt sich Kommunikationsbeziehungen detektieren an, und die gibt es in einem urbanen Raum, das heißt Lufttaxis in der Domäne einer Stadt, dann in sehr komplexer Weise. Die Lufttaxis reden gegebenenfalls miteinander, reden aber auch mit vielen Bodenstationen, weil es ja wahrscheinlich viele Landestationen gibt. Das heißt, komplexeste Kommunikationsbeziehungen, die müssen geschützt sein. Typischerweise wird so ein Ausschnitt aus der Cybersecurity dann mit Datenverschlüsselung gemacht, wie wir es auch aus vielen anderen Bereichen kennen. Das heißt, die Daten, die ausgetauscht werden, werden verschlüsselt mit elektronischen Schlüsseln. Und die komplexe Aufgabe dahinter steht jetzt nun, dass für ein komplexes Gebilde wie eine, wie ein Lufttaxenumfeld in einer Stadt, man, was das Management dieser Schlüssel angeht, relativ viel tun muss. Das heißt, auch hier wie in vielen anderen Bereichen entsteht dann der Bedarf eines sehr dynamischen, sehr komplexen Key-Management.
Wird bereits auf internationaler Ebene an Standards und Regelungen gearbeitet, damit solche Flüge ebenso sicher sind wie der allgemeine Flugverkehr?
Da gibt es mit Sicherheit erste Ansätze und Konzepte. Bisher war es so, dass tatsächlich in der Flugsicherung alles mit sehr viel offener Kommunikation gehandhabt wird, sprich per Sprechfunk. Sprechfunk war grundsätzlich offen, hatte den Vorteil, dass jeder Pilot und jeder Lotse auch mithören konnte, wenn andere Anweisungen bekamen oder Informationen verbreitet haben. Das heißt, es gab auch einen Sicherheitsgewinn dadurch, dass man einfach weiß, wie die Lage gerade ist. Man weiß, wer wo in welcher Flugphase sich befindet und vielleicht gerade einen Landeanflug durchführt oder ein Manöver. Deswegen ist dieses Mithören immer sehr wichtig gewesen. Wenn wir jetzt auf reinen Datenverkehr übergehen, bei dem natürlich die Datenübertragung an sich gesichert sein muss, dann ist dieses Feld, dieses Mithören wieder weg. Das heißt, das ist noch ein Thema, das unter Piloten sehr stark diskutiert wird, ob das denn überhaupt wünschenswert wird. Es wird derzeit gerade diskutiert, oder das ist schon sehr weit gediehen, digitale Datenübertragung auch für Piloten, Lotsen, Kommunikation in der Luftfahrt einzuführen, die dann natürlich auch verschlüsselt sein wird oder schon verschlüsselt ist. Wie können dann andere Piloten an dieser Datenübertragung partizipieren, ohne dass sie jetzt das mitschneiden können? Das wird also ein beliebig komplexes Thema ziemlich schnell werden, zumal grundsätzliche Fragen, nämlich wann werde ich wohin und mit welchem Mittel einen Schlüssel übertragen und erneuern können, denn um sicher zu sein, muss ich das ja des Öfteren tun. Ich kann nicht einfach immer standardmäßig mit einem werkseitig voreingestellten Verschlüsselungsalgorithmus und Verschlüsselungsschlüssel arbeiten. Da muss sicher etwas dynamisch geändert werden.
Auf jeden Fall. Also das gehört definitiv zu den Aufgaben eines Schlüsselmanagementsystems, was da im Hintergrund geht, läuft. Es ist ganz klar, aus Security-Aspekten würde man diese Schlüssel, die Kommunikation verschlüsseln, so oft wechseln, wie es irgendwie geht. Also in anderen Bereichen werden die Schlüssel zum Beispiel täglich gewechselt. Wenn man die Operateure fragt, die sagen das Gegenteil, die wollen da überhaupt nichts damit zu tun haben, hätte dann einen, der dann 100 Jahre lang gilt. Aber da gilt es einfach dann einen pragmatischen Mittelweg zu finden. Aber was die Standards angeht, ich würde es mal ein bisschen in Frage stellen, weil das so lokale Domänen sind, speziell was Lufttaxis angeht, würde ich das mit den Bahnen Kontext vergleichen. Im Bahnkontext wird im Moment der europäische Zugstandard eingeführt, um Zugbeeinflussungskommunikation zu schützen. Und da gibt es einen europäischen Standard und der wird irgendwann in ganz Europa verwendet und dann kann ein Zug in jedem europäischen Land mit irgendwelchen Streckengeräten sprechen. Das wäre so ein bisschen vergleichsweise, wie wenn jetzt Flugtaxis von Stadt zu Stadt fliegen und aber auch über Grenzen, also von Karlsruhe nach Straßburg oder so. Im Bahnbereich gibt es keinen weltweiten Standard und auch wird auch unterschieden zwischen zum Beispiel normalem Bahnverkehr und städtischem Bahnverkehr, so Metros und so. Und da gibt es dann wieder andere Standards. Ich würde vermuten, einen weltweit gültigen Standard, wie man denn mit Security auf Basis von Schlüsseln umgeht, oder würde ich zumindest mal nicht im Nahbereich oder im Mittelfristbereich erwarten. Ich würde eher davon ausgehen, es gibt lokale Ausprägungen, die jetzt wie beim Beispiel Europa dann aber auch länderübergreifenden Verkehr zulassen, der für Lufttaxis vielleicht begrenzt ist, aber doch im Grenzgebiet auch zu erwarten ist, nehme ich an.
Anfänglich sagtest du, Holger, dass es vermutlich erst einmal nur teilautonome Fluggeräte geben wird. Wie kommst du denn zu dieser Einschätzung?
Die Autonomieversprechen, die immer sehr vollmundig gegeben werden, lassen sich nicht immer halten. Es ist zurzeit technisch noch sehr, sehr schwierig, tatsächlich richtig sichere, autonom arbeitende Systeme, sag ich mal, in die freie Wildbahn loszulassen. Wir sehen das bei den autonom fahrenden Fahrzeugen. Und genau das Gleiche gilt im Grunde genommen auch für autonome Flugzeuge, insbesondere wenn sie in einer besonders sicherheitssensitiven oder sicherheitskritischen Umgebung operieren. Also nicht auf einem gesicherten Flugfeld, das frei von Hindernissen ist, in dem der Flugverkehr koordiniert wird, wo sich Leute eigentlich, also verschiedene Teilnehmer nicht ins Gehege kommen, sondern wenn ich mich jetzt in einer Stadt bewege, über Leuten, die dort einkaufen gehen, beispielsweise über Menschenmengen möglicherweise sogar, über bewohnten Gebieten und anderen Anlagen, die sicherlich sensitiv sind, wenn da ein Flugzeug abstürzen würde. Das heißt, da müsste man eigentlich sicherheitstechnisch noch eine Schippe drauflegen. Insofern glaube ich, dass diese Autonomie da sehr schwer einzuführen wird. Und es hat ja auch ist auch ein Thema Akzeptanz. Also Autonomie, selbst wenn ich nachweisen kann, dass es einigermaßen sicher ist, möchte ich das als Benutzer auch akzeptieren und als Teil der Bevölkerung muss das auch vertretbar erscheinen und gut erscheinen. Da muss also einiges getan werden. Ich habe da meine Zweifel, dass wir das sehr schnell hinbekommen. Und ich höre auch aus der Industrie, von verschiedenen Herstellern von Flugtaxi-Entwürfen, dass man zunächst nicht den großen Wurf plant, sondern kurzfristig tatsächlich noch mit Piloten fliegen wird. Praktisch in einem konventionellen Umfeld genauso fliegen wie ein Hubschrauber beispielsweise heute fliegen würde, und das sukzessive durch Assistenzfunktionen ersetzt und dann nach und nach, also praktisch weniger qualifizierte Piloten einsetzen kann und dann nach und nach den Piloten sozusagen auf den Boden auslagert, sodass es am Ende dann tatsächlich ein autonomes Luftfahrzeug sein wird mit einem Sicherheitspiloten am Boden, der natürlich mit einem geeigneten Datenlink wieder eingreifen können muss. Es gibt immer wieder unvorhergesehene Zwischenfälle, auch in der Luft. Da muss man sich nur vorstellen, da fliegt plötzlich eine Service-Drohne oder eine Paketauslieferungsdrohne quer durch den Luftraum und kreuzt den Pfad eines Passagiertaxis. Solche Kollisionen möchte man natürlich vermeiden. Da wird es dann entsprechende Kollisionsschutzsysteme geben. Trotzdem wird man da auf autonome Entscheidungen, auf richtige autonome Entscheidungen rückgreifen müssen, die noch entwickelt werden, wo die Logik noch entwickelt werden muss. Ich glaube, dass sehr viel dieser Autonomie-Funktion noch lange Zeit von bodengestützten Systemen unterstützt werden müssen. Und sei es, dass man da ausgelagerte Logiksysteme hat, künstliche Intelligenzen, die am Boden angelegt sind, so ähnlich wie man jetzt auch im Übrigen mit Spracherkennung und Bilderkennung über Smartphones, auch mit servergestützten künstlichen Intelligenzen arbeitet und nicht alles im Gerät hat. So ähnlich wird das hier unter Umständen auch sein. Aber dafür brauche ich auch wieder eine geschützte Datenübertragung. Das ist ein ganz zentrales Glied in der Kette. Breite der verschiedenen Sensoren und Logik.
Jetzt hast du ein Thema angesprochen, was ich persönlich natürlich sehr spannend finde, und zwar die Kollisionsvermeidung. Wenn wir jetzt am Beispiel der Drohnen bleiben, die ja nicht auf Sichtkontakt fliegen können, wie beispielsweise im normalen Flugverkehr oder vielleicht auch bei teilautonomen Fluggeräten, wie wird denn hier eine Kollision vermieden? Wie detektieren die Geräte ihre Umgebung? Wie kommunizieren beispielsweise die Geräte untereinander? Wird es eine Kommunikation untereinander geben?
Dazu muss man zunächst mal tatsächlich unterscheiden. Hans hat gerade eben schon sehr richtig angesprochen. Es gibt unterschiedliche Fälle. Es gibt andere Drohnen, die kooperativ sein können, die also zum Beispiel ausgestattet sein können mit einem Antwortgerät, einem sogenannten Transponder. Dann könnten sich die beiden Drohnen untereinander sozusagen unterhalten, könnten ihre Situationsdaten austauschen. Ich bin die Drohne A, fliege von hier nach da, und das andere ist die Drohne B auf der Mission unterwegs. Damit könnten die entflochten werden. Nun gibt es aber möglicherweise auch Drohnen, die nicht dazugehören, die eben nicht kooperativ sind, weil sie vielleicht nicht gesehen wollen werden oder weil sie eigentlich gar nicht gedacht sind, dass sie da sind. Irgendwelche privaten Drohnen beispielsweise, das ist zwar regulatorisch dann möglicherweise unterbunden, sollte eigentlich verboten sein, es wird aber trotzdem gemacht. Also da muss es eine Sicherheitskomponente geben. Und natürlich gibt es Vögel oder andere fliegende Objekte. Da fällt mal ein Dachziegel von irgendeinem Dach runter, und jetzt zwar, wenn wirklich das Schlimmste zum Schlimmsten kommt, dann kann es passieren, dass dann tatsächlich da so eine Art Kollision mit fliegenden Objekten stattfindet. Das ist nicht gewünscht, und da muss natürlich eine Drohne oder ein Airtaxi auch dagegen gewappnet sein. Man muss also einerseits ein kooperatives Verfahren verwenden, indem ich mit anderen kooperativen Drohnen spreche und mich austausche, und ich muss auch ein nicht kooperatives Verfahren an Bord haben, mit dem ich Gegenstände erkenne, Vögel erkenne, Dinge, die nicht kooperieren wollen oder können. Da muss dann eben sowas her. Das ist klassischerweise Radar oder solche ähnliche Abstandswarngeräte, wie beispielsweise auch Laser könnte da verwendet werden, auf kurze Strecken auch Ultraschall, aber das ist, ich glaube, im Luftverkehr nicht so üblich.
Nehme ich richtig an, dass diese Art der Kommunikation dann in einem offenen Kommunikationsnetzwerk stattfinden wird, weil es ja eben auch verschiedene Anbieter gibt und die alle miteinander kommunizieren müssten, aber jeder eben auch eine andere IT-Infrastruktur im Hintergrund hat?
Genau. Man wird nämlich, das wollte ich jetzt gerade noch hinzufügen, man wird nicht diesen ganzen Sensorpark einfach in die Drohne in das Airtaxi rein verfrachten können, weil man dann praktisch keine Zuladung mehr hat. Dann kann der Passagier gleich draußen sein. Das ist auch eine fliegende Anordnung von Sensoren mit einer Batterie dahinter. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, man wird wahrscheinlich einige dieser Sensoren, speziell der nicht kooperativen Sensoren, wird man tatsächlich auf den Boden verlagern, so wie man es in der Flugsicherung im Übrigen ja auch macht. Auch da gibt es bodengestützte Radargeräte, die Umgebung beobachten und sozusagen einen gesicherten Luftraum beschreiben können und sagen können, in diesem Luftraum ist jetzt niemand, du kannst dort sicher einfliegen.
Ich würde zu einem Aspekt kurz was sagen wollen, und zwar der Aspekt, wenn es jetzt Fluggeräte unterschiedlicher Hersteller sind, da glaube ich, wenn man da über kooperative Fluggeräte spricht, bin ich der Ansicht, werden sich die Hersteller auf einen Standort verständigen müssen, weil das so eine heterogene Umgebung ist, dass man das nur in den Griff bekommt, und man muss das Potenzial kooperativer Kommunikation auch ausnutzen, wenn man sich da an Kommunikationsstandards hält, und das schließt auch Verschlüsselung mit ein. Das heißt, wenn ich das kleinen Ausflug in den militärischen Flugbetrieb, da gibt es sogenannte Freund-Feind-Erkennungsgeräte, auch Transponder. Wenn ich einen Hubschrauber vom Typ A einkaufe und mit dem irgendwo rumfliege und treffe auf einen Jet vom Typ B, dann müssen die sich natürlich auch austauschen können. Und so ähnlich, das ähnliche Szenario sehe ich absolut auch dann in dem Bereich von Flugtaxi.
Eine kleine Randbedingung vielleicht noch. Ja, Taxis werden möglicherweise auch eingesetzt werden, um Passagiere zum Flughafen zu bringen oder vom Flughafen abzuholen. ist ja eine logische Anwendung, die man sich als multimodales Verkehrszentrum, wie den Flughafen nun mal darstellt, ja eigentlich wünscht, dass ich aus dem einen Verkehrsmittel aussteige, in das nächste einsteige und direkt weiter reisen kann. Deswegen wird es da Lufttaxis geben. Die werden also in den Luftraum des Flughafens einfliegen und müssen sich deswegen auch kompatibel zur normalen Flugsicherung verhalten. Das heißt, die müssen von Flugzeugen und deren Kollisionsschutzsystemen erkannt werden und die müssen auch von der Flugsicherung und deren Systemen gesehen werden können. Auch da kommt wieder noch eine zusätzliche Schwierigkeit dann hinzu. Das heißt, man kann nicht jetzt einfach das Rad neu erfinden und einfach komplett neu zurück machen. Man muss in gewissem Maße auch kompatibel zum klassischen Umfeld sein, um einfach diese Einflugfähigkeit in den Luftraum am Flughafen zu erhalten.
Ich hätte da auch noch eine Anmerkung dazu. Ich hatte am Anfang da zwei Aspekte angerissen und dann waren wir gleich ein bisschen auf Schlüsselmanagement für gesicherte Kommunikation eingestiegen. Generell gibt es im Bereich Security neben dem Schutz von dedizierten Kommunikationsstrecken auch einen ganzen Kuchen mit ganz vielen Kuchenstücken, die irgendwelche Cybersecurity-Funktionalitäten abdecken, und elektronisches Schlüsselmanagement ist ein Kuchenstück davon. Das heißt, der Schutz der beteiligten IT-Infrastrukturen am Boden, aber auch in den Fluggeräten unter Cybersecurity-Aspekten ist ein weiterer Aspekt, der von Anfang an mit betrachtet werden muss.
Damit sind wir auch am Ende unseres ersten Thales Deutschland Podcasts angekommen. Es bleibt festzuhalten, bevor Flugtaxis Normalität in unserer urbanen Mobilität werden, sind noch einige Hausaufgaben zu erledigen. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Holger Neufeld sowie Michael Kälber und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.